Ja, und da sind wir wieder bei meinem Podcast Europa, wir müssen reden, und heute mit einem Gast, den ich gar nicht mehr groß vorstellen muss. Axel Voss. Lieber Axel, schön, dass du heute da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Ich sag schon, ich muss dich gar nicht mehr groß vorstellen. Die jüngeren Leute kennen dich jetzt, was überspitzt gesagt, als der Mann, der das Internet kaputt gemacht hat oder kaputt machen wollte, und aus der Upload-Filter-Diskussion. Damit wir es gleich zusammen einmal schnell abräumen. Du hast mal eine Minute Zeit, um zu erklären, warum, oder auch etwas mehr, warum Upload-Filter oder warum Urheberrecht, was habt ihr euch dabei gedacht?
Eine Minute wird halt leider nicht reichen. Das ist leider ganz bitter, man braucht eigentlich immer schon ein bisschen mehr. Ja. Diese Frage der Technik, die ja hinter dieser Upload-Filter-Diskussion steckt, die ergibt sich eigentlich immer nur aus diesem Grundverhältnis Urheberrecht zu einer Massen-Upload-Plattform. Deshalb ist diese Beziehung eigentlich eher zu lösen und zu fragen, wollen wir überhaupt eine Massen-Upload-Plattform haben, wenn man die Technik verneint und das mit diesem sehr generellen Aussage begleitet, wir wollen keine Upload-Filter, und damit diese Technik meint, heißt das eigentlich im Ergebnis, es gibt keine Massen-Upload-Plattform mehr. Also YouTube würde es dann nicht mehr geben. Das ist, glaube ich, was man mal verstehen muss, was aber in dieser ganzen Diskussion, die vor einem Jahr ja stattfand, gar keine Rolle richtig mehr spielte, wo man auch gar nicht mehr durchgedrungen ist mit solchen Argumenten. Deshalb ist eigentlich diese pauschale Forderung, wir wollen keinen Upload-Filter, womit man immer eine gewisse Zensur meint, aber auch gleichzeitig die Technik für diese Massen-Upload-Plattform meint, ist eigentlich eine falsche Forderung, weil das in der Konsequenz nur heißen würde, es gibt keine Massen-Upload-Plattform mehr, weil YouTube zum Beispiel 100.000 bis 150.000 Leute einstellen müsste, um diese Masse an Uploads überhaupt bewältigen zu können. Aus dieser Diskussion kommt man, glaube ich, nur raus, wenn man sagt, ich will kein Urheberrecht mehr. Dann ist es relativ eindeutig. Nur das hat natürlich Einschnitte ins Eigentumsrecht, höchstwahrscheinlich extreme wirtschaftliche Konsequenzen. Und das wollte aber auch keiner. Deshalb ist eigentlich diese Forderung, betrifft nur diese Grundbeziehung zwischen diesen beiden Elementen und hat mit der Reform, die wir eigentlich machen, gar nichts zu tun. Weil die Reform gibt keine Antwort auf diese Frage letztlich. Die Reform, und das, wenn ich das vielleicht nur mal ganz kurz ausführen kann,
ganz kurz.
Dieser Artikel 13 oder Artikel 17 heute nach der konsolidierten Fassung, der hat ja, wenn man das mal ganz salopp einfach sieht, nur zur Aussage, respektiert das Eigentum anderer, vergütet fair, und ihr müsst das hochladen, was eine rechtlich zulässige Ausnahme vom Urheberrecht ist. Das ist eigentlich alles, was dahinter steckt. Und dafür gab es eben diesen großen Aufstand, diesen großen Kampf oder wie auch immer. Und betrifft eigentlich gar nicht das, was wir gemacht haben. Dann.
Gut, weil wir das im Wahlkampf, glaube ich, wirklich bis zum Erbrechen diskutiert haben und auch oft unterschiedlicher Meinung auf den Podiumsdiskussionen waren. Aber ich glaube, das muss man mal sagen, das Tolle ist ja eigentlich, dass man unterschiedlicher Meinung sein kann und sich trotzdem persönlich gut verstehen kann. Wir haben das, glaube ich, immer auf jeder Podiumsdiskussion intensiv diskutiert. Genau. Ich hätte da auch noch andere Wege vielleicht, wie wir es machen können. Aber jetzt ist ja die Copyright-Debatte durch. Das bringt ja jetzt nicht sozusagen nach hinten zu schauen. Aber was ich da spannend finde und woraus man vielleicht sozusagen eine Lehre ziehen kann für die Zukunft. Du hast gerade schon gesagt, in der Debatte bist du gar nicht mehr durchgedrungen. Ich habe auch gehört, es hat dann auch ziemlich heftige Reaktionen persönlich für dich gegeben. Kannst du das mal beschreiben und vielleicht auch so ein bisschen deine Erfahrung damit?
Also es gab sowohl über das Internet, aber also über Twitter oder soziale Medien, als auch per E-Mail, als auch über Telefon eine permanente Bedrohungslage, wo man entweder mit dem Leben bedroht, mit Gewaltandrohung, mit Bombendrohung irgendwie konfrontiert worden ist. Und Beleidigungen ohne Ende in einer Massivität mit manchmal Worten, die ich noch nie gehört habe, so in der Art, das war eine extreme Situation. Und da muss man eben schon sagen, wie eigentlich mittlerweile auch so Öffentlichkeitsarbeit funktioniert in einer Verbreitung, bei der man sich auch nicht mehr sicher sein kann, ist das eigentlich noch alles wahr, was dort genannt wird, oder hat das überhaupt gar keine Grundlagen mehr? Das ist etwas, was ich eben da so ein bisschen kritisiere, dass wir ja durchaus auf die ganze Kritik, die gekommen ist, ja auch Veränderungen vorgenommen haben, die aber nie wahrgenommen wurden, weil es sich so schön lebte mit dieser Äußerung, oh, das sind Uploadfilter, deshalb ist alles Mist und deshalb geht's Internet kaputt. Und die Begleitumstände gingen dann natürlich, nachdem man sah, dass man eigentlich nicht so richtig inhaltlich dort vielleicht vorankam, wo man sich dann auf die Person konzentrierte, um dann zu sagen, oh, der weiß ja nicht, wovon er redet. Das ist natürlich, ich sag mal, dann irgendwelchen Dingen geschuldet, wo man auch, ich sag mal, von der eigenen Sicht her vielleicht Halbsätze mal irgendwo vergisst, die einen völlig dazugehören zu diesem Thema, für einen völlig selbstverständlich sind, die aber völlig anders interpretiert werden. Und dann werden da immer Nebenkriegsschauplätze permanent aufgemacht mit irgendetwas. Und das ist, wo ich dann schon sagen muss, da verlassen wir eine sachliche Ebene, wo überhaupt nichts mehr faktenbasiert diskutiert werden kann, wo man sich auf die Person konzentriert, die diskreditiert und damit eigentlich eine vernünftige politischer Diskurs außen vor bleibt.
Das heißt, du hättest dir auch nicht gewünscht, so personalisiert zu werden in der ganzen Debatte, weil am Ende war es natürlich was, also das muss man ja auch sagen, natürlich neigt Politik so ein bisschen zur Personalisierung. Ich meine, Julia Reda war dann sozusagen die Kämpferin gegen die Uploadfilter, du ja. So dafür. So vereinfacht ein bisschen ist das natürlich auch so ein medialer Effekt, aber man muss dann am Ende sagen, so ist es dann auch noch die Kommission, der Rat und andere, die irgendwie eine Rolle. Und, also du hast das Internet nicht alleine kaputt gemacht.
Nein, es wird auch gar nicht kaputt gemacht, aber das sind natürlich auch eine Mehrheit des Europäischen Parlaments, die nachher
am Ende zugestimmt haben.
Und dann das alles so auf eine Person zu fokussieren, ich bin ja eigentlich nur der Mittler dieser Ideen, die dort während dieses Prozesses aufkamen, aber nicht der das jetzt unbedingt in dieser Art und Weise durchdrücken wollte oder was einem dort auch immer unterstellt wird, sondern ich muss ja sehen, wie man aus diesen 8 verschiedenen Fraktionen nachher am Ende eine Mehrheit für ein bestimmtes Ergebnis bekommt. Für das Verfahren verantwortlich sein und das eben auch sehen, dass das innerhalb eines bestimmten Zeitraums dann auch vorangeht. Und da war natürlich dieses natürliche Ende der Legislaturperiode immer im Hinterkopf und deshalb gab es nur noch dieses Zeitfenster. Unter normalen Umständen, also wenn wir mehr Zeit gehabt hätten, hätte man vielleicht auch noch mal eine Pause einlegen können, um zu sagen, so, wie regt euch da jetzt auf? Was genau ist denn eigentlich euer Punkt? Und das können wir ja mal diskutieren. Aber das hat es sich nicht mehr, von der Zeit her nicht mehr erlaubt, weil wir schlichtweg zum Sitzungsende kamen, dieser ganzen Legislaturperiode. Und deshalb musste man da jetzt irgendwann dann drüber abstimmen. Und da muss man eben sagen, die Mehrheit eines Europäischen Parlaments ist eben nicht alleine nur Voss, sondern das sind eben dann die anderen 400 und wie auch immer, die dort mitgestimmt haben.
Ich habe im Wahlkampf ja auch gesagt, wenn sozusagen diese Debatte auch was Gutes hatte, dann ja, dass sich junge Menschen für Politik auch interessiert haben, auch eingebracht haben. Und ich hoffe auch, dass viele zum sozusagen dann auch wählen gegangen sind, sich noch viel mehr informiert haben, um dann sozusagen das auch mitzuentscheiden, weil man dann eben auch an so einer Frage, wo es dann eben viele bewegt hat, sieht, das Europäische Parlament macht wirklich Gesetze und was hier beschlossen wird, hat eine Auswirkung und welchen Abgeordneten ich wähle, hat auch eine Auswirkung. Ja. Insofern vielleicht auch eine Chance. Aber ist das nicht gleichzeitig auch ein bisschen ein Problem, an Europa und im Europaparlament. Du bist jetzt schon länger hier, ich glaube, du bist schon in deiner dritten Periode, dritten Wahlperiode, seit 2009 bist du hier. Richtig. Ich sozusagen als Neuling merke jetzt auch so langsam, man macht hier ganz viele Dinge, die auch teilweise wirklich, wirklich wichtig sind, aber es, ich sag mal, findet vieles auch so unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Und dann haben wir wieder so Themen und dann kommt irgendwie die Aufregung hoch und oh, was macht Europa jetzt? Und dann ist die Aufregung auf einmal da. Wie kommen wir, und das wäre jetzt also ein bisschen vielleicht nach vorne gerichtet, wie kommen wir da raus, dass wir vielleicht es schaffen, mehr Aufmerksamkeit insgesamt für die europäischen Themen zu haben und dadurch vielleicht auch nicht immer diesen Aufregungseffekt, ist ja nicht nur Upload-Filter, das sind ja viele Themen, wo dann so auf einmal, oh, jetzt Europa und die wollen uns was verbieten oder jetzt kommt das und so weiter und so fort, wodurch dann vielleicht auch europäische Politik nur so immer so negativ wahrgenommen wird. Und das ist ja auch so ein bisschen das, was ich mit meinem Podcast versuche, viel über die Themen auch einfach zu sprechen und zu zeigen, was findet hier statt, was wird hier eigentlich auch diskutiert. Ja. Jetzt habe ich viele Fragen gestellt und am Ende eine Antwort schon gegeben, aber was meinst du, wie siehst du das? Also ist das ein Problem an europäischer Politik, dass das vielleicht auch alles zu spät wahrgenommen wird erst und dann große Aufregung da ist?
Also in der Tat, wenn man auch mal gerade das Urheberrechtsthema sieht, wir haben das ja 3 Jahre lang im Europäischen Parlament behandelt und nur das letzte halbe Jahr wurde das auf einmal so kontrovers in dieser Art und Weise, wo man natürlich sagen muss, da ist ein Aufmerksamkeitsdefizit da. Das Schlimme ist, ich empfinde eigentlich die Europäische Union als transparenteste Organisation, die man überhaupt hat, weil man alles nachverfolgen kann, was wir hier machen.
Wir haben Ausschusssitzungen sogar, alles findet übrigens im Deutschen Bundestag nicht. Wir sind, glaube ich, nicht live gestreamt. Ja. Ja, also alle Ausschusssitzungen kann man sich anschauen. Man findet eigentlich alle Dokumente.
Ja, auch heute noch gucken, wie ich vor 7 Jahren abgestimmt habe oder so. Deshalb ist das, glaube ich, eigentlich eine gute Möglichkeit. Mhm. Die Frage ist eigentlich, wer hat Interesse, das zu lesen, oder sich damit zu beschäftigen, welche Themen wir gerade behandeln. Und da muss man natürlich schon, glaube ich, als Einzelner sich auch ein bisschen überprüfen, habe ich Interesse an bestimmten Dingen.
Ja.
Und dann eben sich die Zeit nehmen, das auszusuchen. Und das Schöne ist ja eigentlich, was vielleicht nicht immer im Bundestag oder anderen Parlamenten so ohne weiteres möglich ist, aber wir sind ja hier total offen. Uns kann jeder ansprechen. Man muss keine Angst haben vor der Sprache oder wie auch immer. Man kann einfach mit dem, wie man sich äußert oder welche Sprache man spricht, irgendwen erreicht man dadurch. Und alle sind hier offen, und ob das jetzt auch überparteilich der Fall ist, da kriegt man ja immer irgendwas hin. Und das, glaube ich, wird noch zu wenig verstanden auf der einen Seite, aber auch zu wenig vielleicht das Interesse nochmal bespielt, selbst wenn wir uns noch so sehr bemühen, zu sagen, wir beschäftigen uns jetzt mit künstlicher Intelligenz oder mit Sammelklage oder was auch immer da kommt, dann ist das für die Medien nicht unbedingt eine Meldung wert. Sondern da wird es dann erst, wenn es konkreter ausgestaltet wird. Und
darf ich da nochmal einmal kurz einhaken? Aber wäre es nicht zum Beispiel in Berlin schon eine Meldung wert? Ist so ein bisschen der Punkt. Auch da ist ein Problem, ja. Also oft sagen wir hier, wenn die Europäische Kommission was zu künstlicher Intelligenz vorlegt, dann ist das nicht unbedingt eine Meldung wert. Teilweise aber, wenn dann irgendwie der Wirtschaftsminister Altmaier was vorlegt zu künstlicher Intelligenz, dann ist das in der Tagesschau. Obwohl man am Ende sagen muss, naja, die Kommission, wenn in Europa die Regelung kommt, dann hat das sogar viel größere Auswirkungen noch.
Ja, das ist so. Also die Berliner Kollegen und die generell Regierungsstellen sollten sich um einiges mehr sozusagen mit den
Europa
Dingen beschäftigen, mit denen wir uns hier beschäftigen. Auch da läuft, glaube ich, nicht alles immer so glücklich, obwohl die Bundesländer ihre Landesvertretungen haben, obwohl die Parteien auch ihre Vertretungen hier haben, obwohl auch eine Bundesregierung ihre Vertretungen hier hat. Da könnte, glaube ich, die Information noch besser gestreut werden. Es könnte die Zusammenarbeit, ich weiß nicht, wie das bei dir und der liberalen Fraktion in Berlin ist. Jetzt habt ihr natürlich auch nochmal Europäer, die auch jetzt bei euch in der Bundestagsfraktion sitzen, die einen ganz anderen Zugang auch zu der europäischen Materie haben. Aber ich würde mal behaupten, der Austausch bei uns könnte besser sein. Müsste viel mehr intensiviert werden und wo man vielleicht sich dann auch gemeinsam mal darüber Gedanken macht, wie eigentlich unsere gemeinsame Position ist. Das ist eigentlich im Alltag, unterbleibt da vieles, leider.
Ja.
Und das müsste, glaube ich, verbessert werden.
Ich glaube, da sind wir gar nicht weit auseinander. Wir arbeiten dran, das im Moment noch zu verbessern. Wir sind ja jetzt neu mit einer neuen Delegation sozusagen hier, alle neue FDP-Abgeordneten, und versuchen das auch noch nach Berlin wirklich aufzubauen, ja, noch mehr den Austausch. Aber ich glaube, das ist wirklich auch noch ein Thema, eine Aufgabe für die Europaabgeordneten, stärker zu sagen, hier Berliner, schaut auch mal, und da auch ins Gespräch noch zu kommen, um dann zu verhindern, dass irgendwie diese Effekte, die wir gerade eben besprochen haben. Aber jetzt will ich da nochmal, weil dieser Podcast ja auch so ein bisschen darum geht, über Europa und unterschiedliche Perspektiven zu sprechen. Warum hast du denn dann gesagt, ich möchte nach Europa und nicht zum Beispiel in den Deutschen Bundestag?
Das war erstaunlicherweise immer für mich ein Anliegen gewesen. Mhm. Ich hatte schon in der Ausbildung mich mit Europa und Völkerrecht beschäftigt. Das war damals noch relativ exotisch. Ich habe dann nach dem zweiten Staatsexamen damals die Möglichkeit gehabt, neben dieser Rechtsanwaltstätigkeit als Bürgerberater der Europäischen Kommissionsvertretung das 6 Jahre lang zu machen. Und als dann der Umzug von Bonn nach Berlin kam, war ich auch Dozent für europäische Angelegenheiten an der Fachhochschule in Remagen. Mhm. Und von daher war ich immer nur europapolitisch eigentlich dann interessiert. Mhm. Und als ich dann damals 2008, 2009 die Möglichkeit ergeben hatte, hatte mich eigentlich auch nur, ich habe nie darüber nachgedacht, ob auch der Bundestag für mich eine Rolle spielen könnte. Ich habe ganz zu Anfang ohnehin nie darüber nachgedacht, ob man Abgeordneter werden will, sondern das hatte sich nach und nach so ergeben. Aber es war für mich eigentlich immer nur Europa interessant.
Mhm. Okay. Und zweite Frage dazu, wenn man sich jetzt anschaut, du bist jetzt 10 Jahre dabei, wo hast du so deine Spuren hinterlassen und was sind deine Leidenschaften? Da habe ich mal so geguckt, du hast schon an der Datenschutzgrundverordnung mitgearbeitet, also Datenschutz, Digitalisierung, Urheberrecht, alles im sogenannten Juri, also Rechtsausschuss. Da bist du, glaube ich, auch Koordinator.
Ja, genau.
Das vielleicht können wir auch kurz erklären. Jede Fraktion hat in jedem Ausschuss einen Koordinator. In Deutschland würde man das so mit Obmann und Sprecher gleichsetzen. Also jemand, der so ein bisschen koordiniert, wie laufen da eigentlich die ganzen Themen zusammen? Das machst du im Rechtsausschuss und im Innenausschuss, im Liebeausschuss, wo ich auch bin. Wenn ich da jetzt so ein Zusammenfassungsthemenfeld drum basteln würde, würde ich sagen Digitalisierung.
Richtig.
Und da hast du ja jetzt auch neulich sozusagen mit einem Strategiepapier dich zu eingesetzt. Warum Digitalisierung? Jetzt bin ich so böse mal, und du weißt, du nimmst es mir nicht übel, aber dann so, sage ich mal, der sich damit mit dem Internet noch gar nicht auskennt, würden jetzt vielleicht auch viele sagen. Was hat dich da interessiert, motiviert zu sagen, das ist ein spannendes Thema?
Ja.
Und vor allem, du hast das ja auch, also jetzt reden ja alle von Digitalisierung, aber ich sag mal, vor 10 Jahren war das ja noch nicht so das Thema.
Als ich hier 2009 reinkam und dann zuerst den Liebeausschuss als Vollmitglied auch hatte, war dieses Thema, ich weiß nicht, ob dir das noch was sagt, SWIFT-Abkommen oder das Bankdatenabkommen,
ja,
oder TFTP, wie wir das hier haben
wir
nennen.
Ich war letzte Woche mit einer Mission vom Liebeausschuss in den USA. Haben natürlich über all diese Themen, ob das Privacy Shield, ob das TFTP, also SWIFT-Abkommen, Fluggastdaten, alle diese Themen natürlich besprochen.
Ja, also das war im Grunde mit diesen Bankdaten und dieses Abkommen mit den USA war eigentlich der Startpunkt hier gewesen, weil sich damals 2009 sich keiner entweder nicht getraut hat, sich mit diesen Daten irgendwie zu beschäftigen oder das aus anderen Gründen nicht wollte. Mhm. Und das gab dann da für mich eine Möglichkeit, mich da zu engagieren, und das wurde mir dann auch übertragen, wo ich dann eigentlich innerhalb der eigenen Fraktion dann diesen Stempel auf hatte.
Also du warst dann Berichterstatter oder Schattenberichterstatter dafür?
Ich war dann Schattenberichterstatter.
Vielleicht erklären wir das nochmal einmal kurz für die Hörer, denn haben wir, glaube ich, schon auch mal im Podcast drüber gesprochen, aber hier im Parlament ist es so immer, es gibt einen Berichterstatter. Das warst du zum Beispiel für Copyright, also für die Urheberrechtsfragen. Und dann gibt es Schattenberichterstatter. Das sind von jeder Fraktion einer, der quasi dann für seine Fraktion mitverhandelt und die sitzen dann in sogenannten Shadow-Meetings, also Schattenberichterstatter-Treffen zusammen, wo man dann unter Leitung des Berichterstatters an einem Gesetzentwurf wirklich arbeitet und wirklich die Feinarbeit macht. So, das hast du gemacht mit Swift und dann hattest du quasi den Stempel.
Und dann hatte ich diesen Stempel.
Also wolltest du das gar nicht unbedingt.
Ja, und dann gab es damals auch einen Initiativbericht zur Datenschutzgrundverordnung, wie sie heute heißt. Und das habe ich dann übernommen und nachher aber den Bericht für die Datenschutzgrundverordnung dann nicht mehr erhalten, weil unsere Fraktion zu wenig Punkte hatte in der Vergabe dieser ganzen Themen.
Die hat dann der Jan-Philipp Albrecht
bekommen. Und war aber dann auch dort Schattenberichterstatter. Und diese Diskussionen um das Datenschutzrecht haben ja hier im Parlament 6 Jahre, glaube ich, in Anspruch genommen mit dieser Unterbrechung einer erneuten Wahl. Und von daher hatte man natürlich permanent mit diesen Themen zu tun, was auch Datenschutz meinetwegen an Innovation verhindern kann und wo man darüber dann diskutieren muss, wie sich was eigentlich auswirkt. Und damit bin ich immer mehr in dieses Thema eigentlich reingerutscht. Und dann kam eben das eine und das andere dann dazu, ob jetzt diese sogenannten Passenger Name Records, wo ich dann auch Schattenberichterstatter war, wo ich das dann auch mitgemacht habe und wo es alles um diese Dinge eigentlich ging. Habt ihr da, by the way, auch in den USA über das gesprochen?
Ja, über diese PNR meinst du? Genau, ja, haben wir auch drüber gesprochen. Ich sehe das wieder, ich glaube, da sind wir uns wieder anderer Auffassung. Ich sehe das sehr, sehr kritisch, dass die USA 15 Jahre lang alle Fluggastdaten speichern und daraus irgendwelche Patterns ableiten und dann überlegen, wen sie denn am Flughafen dann mal festhalten und mal genauer untersuchen. Ich finde, das ist ein bisschen zu viel, was der Staat dann über einen weiß. Aber ich weiß, ihr wart da weniger kritisch. Oder wie siehst du das?
Es kam ja dann während dieser ganzen Verhandlungen immer mehr diese Frage des Terrorismus auf. Und man muss die amerikanische Sichtweise dieser Dinge auch verstehen, die von dem 11. September her eine völlig schockierende Situation hatten, die sie einfach nicht mehr wieder erleben wollen und deshalb alles dafür tun, dass sie auch den Anruf, den sie damals verpasst haben oder die Möglichkeiten damals nicht so genutzt hatten, dass sie dafür eben alles haben wollen. Gut, man muss sagen, vielleicht schießen wir zum Teil ein bisschen im Moment übers Ziel hinaus, weil die heutigen PNR-Abkommen ja da ein bisschen moderater noch sind. Aber das wird vielleicht in einem nächsten Schritt dann nochmal genauso laufen. Und generell muss man auch sagen, dass natürlich diese Daten, gerade diese Passagierdaten, Erkenntnisse liefern für Sicherheitsbehörden, die sie aus keinen anderen Datensätzen irgendwie rausbekommen. Und das ist das, was das so wertvoll macht. Die andere Frage ist natürlich auch berechtigt, muss man dafür Millionen von Datensätzen sammeln oder kann man nicht auch wieder was löschen etc. Aber ich glaube, die Möglichkeit zu haben, über diese Datensätze mehr Sicherheit zu generieren, ist grundsätzlich aus meiner Sicht zumindest bejahenswert. Die andere Frage ist, wie lange soll man das speichern können, ab wann sollte man löschen und wie auch immer, das ist nochmal die Frage, mit der wir uns in der Zukunft dann auch bei diesem Abkommen auch beschäftigen müssen.
Diese Themen kommen ja immer wieder hoch.
Immer wieder.
Es ist immer die Frage Sicherheit, Freiheit, was ist wie, wo, wie trifft man da die Abwägung, die man immer in irgendeiner Weise treffen muss.
Aber ich glaube, auch dafür gibt es eigentlich Lösungen, wenn man offen ist und wenn man nicht ideologisch an sowas rangeht, sondern sagt, wie kann ich praktisch beides miteinander verbinden? Das wird dann immer noch kleine Ungleichgewichte geben, aber dennoch glaube ich, kann man beide Seiten, wenn man etwas kreativer daran geht, auch zufriedenstellen.
Dann schauen wir mal,
was wir da Urheberrecht gemacht haben.
Dann schauen wir da, ob wir mal gute Kompromisse da in der Zukunft finden. Was ist jetzt für die nächsten Jahre dein großes Projekt? Wo würdest du sagen, da will ich mich jetzt besonders einbringen, da muss was getan werden?
Also du hattest es ja schon erwähnt, dieses Digitalpapier, was ich gemacht habe, ist natürlich nicht ganz nur aus dem luftleeren Raum, sondern weil ich eine Notwendigkeit sehe, dass Europa und damit aber auch die Mitgliedstaaten mehr aufwachen, um zu sehen, was passiert hier eigentlich in der Welt. Wir haben in China einen Anspruch, die digitale Weltherrschaft zu erreichen. Wir haben in den USA große Firmen, die mit viel Geld eine Innovation vorantreiben, und wir sitzen hier in Europa quasi in so einer Sandwich-Position und wundern uns im Moment, warum wir nicht so richtig da mithalten können. Und da hatte ich mich eigentlich gefragt, nach der Wahl, in der Sommerpause, was müssen wir eigentlich jetzt machen, um aus dieser Abhängigkeit rauszukommen, weil wir im Moment auf dem besten Weg sind, in eine Datenkolonie abzurutschen für die China oder für die USA. Und wenn man das will, kann man ganz zufrieden sich zurücklegen, aber wenn man es eben nicht will, dann muss man bestimmte Konsequenzen auch durchsetzen oder versuchen, das zumindest zu tun. Und ich glaube, das kriegen wir nur noch mit einer radikalen Vorgehensweise hin, also radikal im Sinne von radikal umdenken, von einem radikalen Geld verschieben an zukunftsorientierte Projekte, wo ich nicht fordere, nur diese Passivität in dem Erhalt von
Daten. Das heißt, zum Beispiel müsstest du Geld verschieben, meinst du, man müsste auch einfach im Haushalt zum Beispiel mal massiv investieren? Genau. In Digitalisierung, weniger in Agrar und Kohäsion und mehr in Digitalisierung stecken, in Forschung, in Horizon, damit wir da endlich aufschließen.
Also zum einen das, aber auch Anreize schaffen für Unternehmen, dass die selber investieren, dass sie sich modernisieren, dass sie anders denken, ihre Prozesse umstrukturieren. Ich glaube, das bedarf viel Geld. Aber genauso auch die Cybersicherheit. Das, was aus meiner Sicht jetzt mal wir im Moment machen, ist zwar nett und schön, aber wenn wir wirklich Cybersicherheit wollen, dann müssen wir höchstwahrscheinlich das Zehnfache da reinstecken und nicht nur uns, ich sag mal, mit so einem Feigenblatt-ähnlichen Situationen irgendwie abfinden. Und da, glaube ich, müssen wir genauso unsere Strukturen umdenken. Wenn wir im Moment haben wir behäbige demokratische Strukturen, wo wir für ein Datenschutzrecht 10 Jahre brauchen. Ich weiß jetzt nicht, künstliche Intelligenz, was hier das nächste Modethema ja im Haus ist, werden wir vielleicht 3 Jahre mitbrauchen. Und die Entwicklung geht aber so schnell voran. Und deshalb, glaube ich, müssen wir uns umstellen, ob wir einerseits signalisieren und sagen, liebe Unternehmen, fangt doch schon mal an, weil unsere Mentalität bislang so ist, dass wir sagen, oh, bevor ich investiere, warte ich mal auf einen Rechtsrahmen, aber der dauert zu lange, dass wir dann schon wieder Entwicklungen verschlafen haben. Deshalb, meine ich, müssen wir auch da Prozesse umstellen, unsere Gesetzgebungsprozesse umstellen, müssen viel schneller reagieren und auch nicht immer eins abschließen und sagen, naja, ich kümmere mich erst in 2 Jahren wieder drum, sondern brauchen eine höhere Flexibilität, wo man sagt, wenn sich eben nach 2 Monaten hier Unwuchten ergeben, dass man dann sofort wieder drauf reagiert.
Also Tempo und Flexibilität würde ich dir zustimmen. Ich würde dir auch zustimmen, was du auch vorschlägst, stärker mit Verordnungen zu arbeiten.
Ja.
Also einheitlicheren Rahmen auch zu schaffen, weil gerade in Digitalisierung, sonst bin ich immer einer, auch sagt, macht eine Richtlinie, das heißt, die Staaten können das dann umsetzen. Das bringt aber bei Digitalisierung, wenn wir wirklich einen digitalen Binnenmarkt wollen, nicht so viel, weil da brauchen wir möglichst gleiche Standards überall. Ja. Da ist einfach Digitalisierung, da ist einfach das Internet anders als, ich das weiß nicht, der
globales Medium.
Da braucht man die richtigen Standards. Da stimme ich dir zu. Ich würde vielleicht noch einen Aspekt reinbringen wollen, wo ich nicht ganz so pessimistisch bin, weil ich glaube, wir haben dieses Rennen, was bisher Digitalisierung war, ja eher große Consumer-Plattformen, Facebook und so weiter, wir kennen sie alle. Was jetzt ja stattfinden wird, ist das 5G-Zeitalter, wo wir auf einmal die ganzen Daten auch aus der Industrieproduktion und so weiter haben. Und ich glaube, da haben wir eigentlich eine gute Position, wo wir erstens viele Patente in dem Bereich haben und zweitens, wo wir eigentlich insbesondere Deutschland in Europa ja auch mit der wirklich komplexen Industrieproduktion wirklich viele gute Daten haben. Und da versucht ja jetzt die Kommission auch mit der Datenstrategie wirklich mal ranzugehen. Ist das nicht, wo wir sagen müssen, da müssen wir jetzt ran und da haben wir auch eine Chance?
Ja, ich würde immer sagen, das ist ein guter erster Schritt. Gleichwohl gehen wir uns eigentlich damit, dass wir sagen, oh, wir müssen die Daten schützen, wir müssen den Consumer schützen, wir wollen auch hier irgendwas aufbauen oder digitale Souveränität erreichen. Ist alles richtig, nur es ist passiv. Weil wir einen Status quo nur erreichen wollen, den wir eigentlich schon haben müssten oder sollten. Was ich gerne haben würde, ist die Strategie dahinter. Welche Prioritäten setzen wir uns? Und da kommt zum Beispiel, wenn du jetzt die Industriedaten siehst, wo man durchaus ja sagen kann, dann lass uns die doch nehmen. Bloß dann muss man sich auch mal darauf konzentrieren. Wenn für uns das Auto wichtig ist, dann müssen wir eben diesen Anspruch haben, wir wollen führend werden im mobilen, nicht mobilen Fahren, sondern im autonomen Fahren. Und dann muss man auch sich daraufhin ausrichten und nicht stehen bleiben bei etwas, nur um etwas zu erreichen, um was, was man vielleicht gerade mal so generell haben sollte, sondern einfach auch eine Strategie dahinter sehen, um zu sagen, das ist jetzt das, wonach wir trachten, um dort führend in der Welt zu werden. Das ist das, was ich vermisse, dieser Anspruch oder der Wille zum Überleben als Europa, nicht nur im politischen Bereich, sondern eben auch im digitalen Bereich insbesondere. Und das kann ich so noch nicht erkennen. Und deshalb ist es mir wichtig, dass man auch gerade mit diesem Papier einfach dann dort mal anderen etwas an die Hand gibt und sagt, so könnten wir es machen, aber wir müssen irgendwann anfangen, Prioritäten zu setzen und auch auf Augenhöhe mit China oder USA zu kommen im digitalen Bereich.
Und wäre das, das so eine, ich frage immer am Ende meines Podcasts und wir sind so langsam. Tatsächlich, ja. Du hast eben am Anfang hat der Axel gefragt, eine halbe Stunde, das hört sich wirklich jemand an, aber es geht dann doch immer schnell die Zeit so vorbei. Aber ich frage immer so ein bisschen am Ende meine Gäste immer, was wäre denn deine Vision für die nächsten 10, 20 Jahre für Europa? Wo muss die Europäische Union stehen? Und jetzt habe ich da gerade so ein bisschen schon was rausgehört. Wäre das wirklich, sie soll im digitalen Bereich wieder zur Weltspitze sein? Sie soll die Dinge vorgeben?
Also in jedem Fall, wenn es uns wichtig ist, noch in einem gewissen Wohlstand zu leben. Wenn uns das alles nichts mehr interessiert, dann müssen wir das nicht tun. Aber wenn wir quasi noch eine Bedeutung und eine Rolle spielen wollen, dann oder eine Bedeutung haben wollen, dann müssen wir das schneller vorantreiben. Das wird, glaube ich, nicht gehen. Digitalisierung ist quasi wie Wohlstand 2.0. Das sollten wir schon uns genau überlegen, ob wir daran teilnehmen wollen oder nicht. Ich meine, in anderen oder auf anderen Gebieten, meine ich, und da ist der Zeitpunkt jetzt dringlich und genauso im Digitalen auch, dass wir diese nationalen Interessen überkommen und in einem gesamteuropäischen Interesse arbeiten und nicht nur nationales Interesse auf europäischer Ebene, sondern ein europäisches Interesse, was die Mitgliedstaaten eben auch entsprechend befördern. Wenn wir da nicht hinkommen, wird es schwierig.
Da stimme ich dir voll zu. Und um diese nationalen Interessen ein bisschen zu überkommen, müssen wir mehr miteinander auch reden unter uns Europäern, um da Europa weiter vorne zu bringen. Deswegen haben wir heute auch geredet bei Europa, wir müssen reden beim Podcast. Axel Voss, vielen Dank, Axel, dass du da warst und für die gute Diskussion.
Gerne, freut mich.
So, ich hoffe, der Podcast hat euch heute wieder gefallen. Wenn ja, dann lasst doch einfach eine gute Bewertung da, teilt den Podcast mit Freunden oder schreibt mir Feedback in die Kommentare.